Verletzungen, die bleiben. Ja, also Veränderung ist möglich. Ich fand ehrlich gesagt den Untertitel etwas vollmundig. Kriegen wir schon die? Ah ja, Veränderung ist möglich. Ich kann Schwächen bewältigen. Das klingt sehr, sehr vollmundig. Und ich muss sagen, ich hätte diesen Untertitel nicht ausgesucht im Nachhinein. Der ist uns ja vorgegeben, weil ich den sehr missverständlich finde. Ich bin der Meinung, dass Veränderung, wirklich Veränderung uns nicht möglich ist. Das haben viele Menschen versucht, sich zu verändern durch gute Vorsätze und Techniken und vieles andere mehr. Ich behaupte und glaube, dass eine wirkliche Veränderung nur durch Gott möglich ist. Nur Gott kann uns verändern. Und am liebsten, wenn ich hier vorne stehe, erzähle ich von dem, was Gott tut. Da merke ich schon in der Vorbereitung, das holt mich ab, das gibt mir Schwung, das bringt mein Herz zum Schlagen. Aber manchmal ist es auch nötig, über unsere Anteile zu sprechen. Gott verändert uns, das ist wahr, aber er gebraucht uns auch mit dazu, dass wir uns selber verändern. Also es ist in Wahrheit nicht eine Alternative, entweder Gott oder wir. Wenn es eine Alternative wäre, müssten wir ganz klar sagen, Gott verändert uns, nicht wir uns selber. Aber es ist eine, ja, wie soll ich sagen, ein Miteinander. Gott will auch nicht auf uns, auf unsere Mitarbeit verzichten bei diesem lebenslangen Prozess. Und ich finde, das Zeugnis jetzt gerade, der Bericht von den beiden, ist so ein Beispiel. Ohne dass die beiden sich darauf eingelassen hätten, wäre ja auch eine Veränderung nicht möglich gewesen. Die Kinder, unsere Kindergottesdienstkinder, hatten bereits letzten Sonntag den Lernvers, der uns Erwachsenen heute aufgegeben ist für die kommende Woche. Glücklich sind, die sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnen, denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. Das ist Lernvers und es wird belohnt mit einem Punkt. Nicht hier, sondern unten im Kindergottesdienst. Und so war das heute auch Thema bei unserem Frühstück. Es musste noch einmal befestigt werden, ganz klar, bei unserem Kindergottesdienstkind. Wir haben ja nur noch eins. Und ich habe gefragt, was ist denn das? Was bedeutet denn das? Fehlanzeige, keine Idee. Bei Gerechtigkeit denken wir Erwachsenen natürlich sofort an politische und soziale Gerechtigkeit. Ist es gerecht, dass das isländische Volk 14 Jahre lang dafür bluten muss, dass die isländischen Banker Spareinlagen aus Holland und England verzockt haben? Die Isländer waren anderer Meinung. Bei einer Abstimmung 94% haben das nicht so empfunden. Ist Hartz IV gerecht? Das beschäftigt uns Deutsche natürlich sehr in diesen Wochen. Ist es gerecht, dass wir hier leben dürfen und nicht in Kamerun, so schön das auch ist, dieses Land, das Land der Giraffen, könnte man denken, wenn man das hier vorne sieht, oder in Haiti, das in Trümmern liegt, oder in Chile, wo so viel jetzt auch zu tun ist, so viel Kummer und Trauer. Das biblische Konzept von Gerechtigkeit geht viel, viel weiter. Gerecht ist, wenn es so läuft, wie es von Gott gewünscht, ersehnt und geplant ist. Das ist Gerechtigkeit. Dann ist die Welt in Ordnung. Wenn die Welt in Ordnung ist, das ist Gerechtigkeit. Dann hat es aber eine Dimension, die uns auch sehr persönlich angeht. Dann dürfen wir nicht auf die Banker zeigen oder auf die Politiker zeigen, auf dieses oder jene Land, auf dieses oder jenes System. Da müssen wir auf unser Herz zeigen. Glücklich sind, die sich nach Gottes Gerechtigkeit sehen und bei mir im Herzen und in meinen Beziehungen. Wie weit sind wir in unserem persönlichen Leben, in unserem Umfeld, in unseren Beziehungen von Gottes Maßstäben entfernt? Es müsste noch manches in Ordnung gebracht werden. Es haben manche Erdbeben stattgefunden in unserem Umfeld, in unseren Familien, in unseren Arbeitsplätzen. Ich frage unseren Sohn, was der Vers bedeutet. Er weiß es nicht. Und da fiel mir eine Sache aus seinem persönlichen Besitz ein. Du hast doch da was geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Und das möchte ich euch zeigen, also eine Leihgabe, original von meinem Sohn. Passt auch gut zu Kamerun, finde ich. Ein Geländewagen, das ist ein Bausatz. Und am Anfang war dieser Geländewagen in einer Schachtel, so haben wir es gekauft. Und es war zerlegt in über 1000 Einzelteile. Also über 1000 Teile, dieses Ding. Die Bauanleitung besteht aus 3 Heften. Und man muss Punkt für Punkt sehr genau arbeiten, damit nicht am Ende Murks dabei rauskommt. Wenn man schnell ist, dann kann es einem passieren, dass man im Eifer des Gefechts etwas verkehrt macht. Und dann ist am Ende die Welt nicht in Ordnung, weil die Räder klemmen oder weil die hydraulische Kurbel nicht funktioniert. Und das ist schlecht. Und dann stellt der 10-jährige Junge fest, ich kann es nicht reparieren. Das Auto ist deformiert, es muss reformiert werden. Aber da ist jemand, der es kann. Und der baut es wieder auseinander bis zu dem Punkt, wo es schiefgegangen ist und baut es dann wieder zusammen, damit es richtig fährt. Und das ist Gerechtigkeit. Der bringt die Welt wieder in Ordnung. Und so ist Gott. Das, was in uns verkehrt, deformiert ist, das bringt Gott wieder in Ordnung. Und wer sich danach sehnt, dass die Welt wieder in Ordnung kommt, der wird bei Gott nicht enttäuscht werden, sondern der wird daran gehen, das Lebensauto, wenn ich mal so sagen darf, wieder in Ordnung zu bringen und die Teile in die richtige Ordnung zu bringen. Wir können unser Leben nicht in Ordnung bringen. Wer sich danach sehnt, dass die Welt in Ordnung kommt, der sehnt sich nach der Gerechtigkeit Gottes. Veränderung ist möglich. Wir sehnen uns danach. Gott sehnt sich auch danach. Und er will unserer Sehnsucht begegnen heute. So, und das ist natürlich ganz leicht, den Übergang zu unserem Grundsatz hier zu machen, der uns die kommende Woche beschäftigt. Ich akzeptiere jede Veränderung, die Gott in meinem Leben vornehmen möchte. Ich bitte ihn von ganzem Herzen, meine Frage, was zu korrigieren. Meine Fehler, gut, ja, Fehler, was? Charakterschwächen. Aber Fehler ist auch richtig. Es ist vieles richtig, was so in diese Richtung geht. Charakterschwächen, das war so der Begriff, der bei mir hängen geblieben ist. Nee, der ist nicht nur hängen geblieben, der steht auch direkt da in dem Grundsatz. Und das ist es ja. Das ist ja die Zusammenarbeit, auf die Gott angewiesen ist. Um mal zu dem Beispiel mit dem Geländewagen zu kommen. Was bringt mir das, wenn ich weiß, wie der wieder zusammenzubauen geht, wenn mein Sohn aber sagt, nee, ich schäme mich so, dass das Auto nicht in Ordnung ist und ich misstraue dir, du machst noch viel mehr Murks daraus und ich versuche lieber so lange, bis es in Ordnung kommt und dann gebe ich es dir. Nein, das funktioniert so nicht. Mein Sohn, der muss eine Erwartung haben. Ja, mein Papa kann es in Ordnung bringen und er muss sich schon darauf freuen, der muss schon irgendwo das fertige Bild von dem richtig von dem Auto, so wie es in Ordnung ist, im Kopf haben und sich wirklich auf diesen Veränderungsprozess freuen. So sollten wir uns auch freuen auf einen Veränderungsprozess, der von Gott in Gang gebracht wird, wo wir ihm aber auch helfen können und wir ihm nicht im Weg stehen sollten. Der erste Schritt bestand darin, zuzugeben, dass ich nicht Gott bin, ihr seid auch nicht Gott. Wer ist Gott? Er ist der, bei dem ich in all meinen Nöten meine Zuflucht suchen kann. Er ist aber auch der, von dem mein Leben herkommt. Er ist der Erfinder des Lebens. Er ist mein Erfinder. Er ist der, zu dem ich hingehe. Eines Tages werde ich meine Zelte hier abbrechen. Ich werde zu ihm hingehen. Also ist er auch der, dem mein Leben gehört. Und der das Leben kennt, der das Leben liebt, wie kein anderer. Gott ist der, dem ich das Recht gebe, mein Leben zu gestalten. So wie er das für richtig hält und meine Persönlichkeit auch zu verändern. So schreibt Paulus an seine christlichen Freunde in Rom. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, man könnte auch sagen, passt euch nicht dieser Welt an oder passt euch nicht dieser Zeit an, all das stimmt von der Übersetzung her, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. In dieser Predigt werde ich auch einiges sagen darüber, was wir tun können, wie wir kooperieren können mit Gott, wie wir aufhören, ihn im Wege zu stehen, um es mal anders auszudrücken. Ich werde erstens darüber etwas sagen, woher kommen unsere Charakterschwächen eigentlich? Zweitens, warum ist es eigentlich so schwer, Charakterschwächen loszuwerden? Und drittens, was kann ich beitragen, damit Gott mich verändert? Was Gott tut, bleibt die Hauptsache mit Abstand. Was kann ich tun, damit ich ihm nicht im Weg stehe? Woher kommen meine Charakterschwächen? Da ist als erste Quelle zu nennen meine Veranlagung. Veranlagung erklären meine Neigungen, entschuldigen aber nicht meine Sünden. Es gibt eine Richtung der Forschung heute, die sagt, wir sind alle zusammen gar nicht dafür verantwortlich, was wir tun und wie wir leben. Auch die Verbrecher in den Gefängnissen sind nicht verantwortlich. Es ist alles vorher festgelegt in den Genen. Man kann im Gehirn manches finden, dass die Leute überhaupt gar kein Verantwortungsbewusstsein haben und vieles andere mehr. So wie ich Körpermerkmale meiner Eltern geerbt habe, habe ich auch Persönlichkeitsmerkmale geerbt. Nicht eins zu eins, aber so manche Anteile habe ich von ihnen geerbt in unterschiedlichen Anteilen, auch von meinen Großeltern. Auch mein Temperament habe ich von dem einen oder anderen geerbt. Vielleicht habt ihr das bei euch persönlich, bei euren Kindern schon beobachtet. Wie gesagt, man hat neuerdings versucht zu erklären, alles ist Vererbung, aber das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Wir haben Anteile vererbt bekommen, nun ist es aber unsere Aufgabe, damit etwas anzufangen. Wir bleiben verantwortlich natürlich für das, was wir daraus machen. Es ist keine Entschuldigung. Kann sein, dass ich Papas Hang zum Jähzorn geerbt habe, aber deswegen gehe ich nicht in die Schule und erschieße, wen ich da treffe. Zweite Quelle, meine Lebensumstände. Charakterschwächen sind oft Versuche, unerfüllte Bedürfnisse zu erfüllen. Ich bin auf eine ganz bestimmte Art und Weise erzogen worden. Meine Eltern haben nicht nur Sachen an mich vererbt, sondern sie haben mir auch Leitlinien fürs Leben mitgegeben. Sie haben mir manches vorgelebt. Sie haben auf eine bestimmte Art auch die Aufgaben, die es im Haus zu erledigen gilt, unter sich aufgeteilt. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Bücher, die ich gelesen habe, die Filme, die ich gesehen habe, die Schule, meine Freunde, all das habe ich aufgenommen in mein Leben und das hat mich in vielerlei Hinsicht geprägt. Tausende Schüler bestätigen, wir lernen durch Abkommen. Zu unseren Lebensumständen gehört auch oft, dass man uns manches vorenthalten hat, was wir sehr gebraucht hätten. Denken wir an Zuneigung und Liebe. Das Problem vieler Menschen, die zum Beispiel keine Sachen wegwerfen können in ihren Wohnungen, sammeln sich Gegenstände bis unter die Decke. Es ist kein Raum mehr frei, ist ja auch so als Krankheit fast schon anerkannt, das Messi-Syndrom, das Vermüllungssyndrom. Was ist das Problem? Das Problem ist oft in ihrer Vergangenheit zu suchen. Sie haben wenig Zuwendung bekommen. Und wenn dann doch mal, dann weil Papa oder Mama ihnen Sachen geschenkt hat. Und immer wenn sie sich trennen müssen von einer Sache, dann ist es so, als ob sie sich auch von dieser Situation, man hat sich ihnen zugewandt, trennen muss. Und das ist brutal. Und das tut weh. Und so bleibt es dabei. Dritte Quelle, meine eigenen Entscheidungen. Entscheidungen treffe ich frei in meinem Leben. Ich entscheide, ob ich um 10 zu Bett gehe oder um 11 oder um 12. Aber wenn ich freie Entscheidungen wiederhole, dann merke ich, wie ich so langsam in eine Schiene reinkomme. Und wie ich irgendwann gar nicht mehr entscheide, wann ich zu Bett gehe, sondern, naja, ich gehe halt immer um 12 ins Bett. Ja, weil es immer schon so gewesen ist. Wir gewöhnen uns etwas an. Gewohnheiten prägen unser Leben viel, viel stärker als unsere Entscheidungen dann. Irgendwann. Gewohnheiten haben die Tendenz, den Ausstieg sehr, sehr schwer zu machen. So sind wir auch das Ergebnis unserer persönlichen freien Entscheidung, die wir einmal getroffen haben. Das ist gut bei guten Gewohnheiten, schlecht bei schlechten Gewohnheiten. Ich habe irgendwann, als ich so ungefähr 15 war, die Entscheidung getroffen, in den Gottesdienst zu gehen. Ich komme nicht aus einer Familie, wo das Usus war. Ich komme aus einer ganz, ganz säkularen Familie. Da ist nie jemand, außer bei Beerdigungen und bei Hochzeiten, in die Kirche gegangen. Aber mit 15 habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich gehe in den Gottesdienst. Und etwa so 20 ist eine Gewohnheit daraus geworden, die mich mein Leben lang begleitet hat, egal jetzt, ob ich Pastor bin oder nicht. Ehrenwort, im Urlaub gehe ich auch in den Gottesdienst. Also wenn es irgend geht. Ich treffe keine Entscheidung mehr, ob ich in den Gottesdienst gehe. Es ist meine Gewohnheit. Ich warte nicht darauf, dass ein gutes Gefühl über mich kommt oder eine große Sehnsucht nach Gottesdienst, nach anderen Christen, nach einer Kanzel, sondern ich gehe halt hin, weil Sonntag ist. Eine Entscheidung. Wir sprechen von Verhaltensmustern. Rudi Walter, der Missionar unter Sinti und Roman, hat es uns erzählt. Er hat uns die Geschichte erzählt von einem Mafia-Boss, der sich unglaublich bekehrt hat. Und was hat sich bei ihm geändert? Ja, statt wie sonst 2 Flaschen Wodka am Tag zu trinken, trinkt er jetzt nur noch eine am Tag. Und ich glaube, das ist jetzt schon ein halbes Jahr her, dass er schon weiter ist. Ich glaube, dass er es noch weiter reduzieren konnte oder vielleicht auch schon, dass er seine Frau nicht mehr schlägt, wer weiß. Also, Gewohnheiten werden nicht an einem Tag geboren, aber irgendwann ist es dann so, dass wir in einer Schiene sind. Das soweit, woher kommen unsere Charakterschwächen her? Der zweite große Punkt ist, warum ist es eigentlich so schwierig, sie zu überwinden? Wie schwierig ist das, Charakterschwächen zu überwinden? Nun, der erste Punkt ist ganz klar, weil man sie schon so lange hat. Also, wenn ich mich jetzt zwingen würde, nicht mehr in den Gottesdienst zu gehen, ich müsste mich gewaltig zwingen. Das wäre ein unglaublicher Aufwand für mich. Das ist einfach, das prägt uns, unsere Gewohnheiten. Da kommen wir nicht so einfach. 40 Jahre habe ich das und das getan und jetzt soll ich plötzlich etwas anderes tun. Wir sind nicht so verdrahtet, dass wir das einfach machen könnten. Das Zweite, weil man sich sogar mit den Charakterschwächen identifiziert. Ich sage, ich bin nun mal so. Ich bin nun mal so. Ich bin nun mal träge. Ich bin nun mal jähzornig. Das bin ich. Man verwechselt seine Identität mit seinen Macken. Das stimmt nämlich nicht. Das bin ich. Das ist gar nicht wahr. Das ist meine Macke. Aber das bin ich nicht. Wir sind nicht so, dass wir einfach so alles ändern können. Veränderung ist möglich. Möglich ist es schon. Aber nicht für uns, sondern wir brauchen einen ganz, ganz starken Partner. Ich bin nun mal ein Heißsporn, ein Mauerblümchen, ein Messi, ein altes Klatschmaul unter uns. Nein, das bin ich alles nicht. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist meine Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Und ich habe ein Problem mit meinem Temperament. Das ist auch wahr. Aber ich bin ein Kind Gottes. Es ist nicht meine Identität. Weil Charakterschwächen auch ihre Vorteile haben. Deswegen gelingt es uns wenig oder ganz schwer, von ihnen loszukommen. Alle haben ihre Vorteile. Niemand verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise, wenn es nicht ihm auch irgendetwas bringen sollte und wenn es nur die Geborgenheit ist. Dieses sichere Gefühl, mein Leben hat eine feste Ordnung. Das ist ja auch was. Und da rauszukommen, ist für manchen bedrohlich, direkt etwas völlig Neues zu machen. Das verunsichert sie zutiefst. Bei Süchten, ganz klar, das angenehme Gefühl, der Kick, die Ruhe, die über einen kommt, wenn man den Tabakrauch inhaliert. Ach, wunderbar. Also für mich nicht, aber für andere soll es wunderbar sein. Für den ganz kurzen Moment des Rausches. Und wenn es nur das ist, dass einem die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sicher ist. Boah, der fährt so aus seiner Haut. Jeder guckt hin. Ha, das kann man auch schon genießen. Was ist der Vorteil meiner Macke? Denkt mal drüber nach. Welchen Vorteil ziehe ich daraus? Ihr werdet ganz bestimmt auf Antworten kommen. Weil Satan versucht, uns zu entmutigen. Das ist der letzte Punkt in dieser Reihe, weil Satan versucht, uns zu entmutigen. Glaubt nicht, dass wir, dass das so ein Spiel auf der grünen Wiese ist, sich zu verändern. Wir haben zwar einen starken Verbündeten, aber wir haben auch einen Gegenspieler. Das ist der Satan. Den gibt es. Und ich sage das in vollem Bewusstsein, dass es viele, viele Menschen gibt heute, die sagen, es gibt gar keinen Teufel. Ich behaupte das Gegenteil. Unmöglich, dass du dich änderst, das möchte er uns einflüstern. Du bist du und du kannst nicht anders werden. Du bist nun mal so. Du machst dir nur Schwierigkeiten, wenn du versuchst, etwas zu ändern. Das schaffst du doch nicht. Das hast du schon dreimal versucht. Jedes Mal bist du auf die Nase gefallen. Satan ist ein Lügner von Anfang. Lügen machen nicht frei. Die Wahrheit macht frei. Jesus sagt, die Wahrheit macht frei. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Was kann man zu diesem Veränderungsprozess beitragen? Das ist der dritte und letzte große Punkt in dieser Predigt und eigentlich eine Aufzählung all dessen, was wir tun können. Wie wir Gott entgegenkommen. Er hat die Sehnsucht, uns zu verändern. Wir stehen ihm nicht im Wege. Wir arbeiten ihm zu. Was kann man zu diesem Veränderungsprozess beitragen? Und Paulus schreibt ja, ich ermahne euch nun, ihr Brüder und Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber dass ihr euch verwandeln lasst in eurem Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Erneuerung des Sinnes. Da sind wir beim Kern unserer Persönlichkeit. Das ist unser Sinn, der Kern unserer Persönlichkeit. Unser Autopilot. Das, worauf wir aus sind, da, wo wir unbedingt hinwollen, der tiefste Wunsch unseres Herzens, das ist unser Sinn. Der Sinn ist das, worauf ich bei allem, was ich tue oder lasse, aus bin. Es ist kein Gefühl, kein Zufall, was du tust, nichts. Was du tust, ist purer Zufall. Letztlich verfolgst du ein bestimmtes Ziel. Der Sinn ist das, was uns motiviert. Das Grundziel, das ich in meinem Leben verfolge. Jeder hat da so seinen roten Faden im Leben. Und dieses Grundmotiv, dieser Sinn ist oft verborgen. Manchmal wissen wir sogar selber nicht, was eigentlich unser Sinn ist, was der rote Faden in unserem Leben ist. Und das Überraschende ist, manchmal wissen andere das viel besser, was der rote Faden in unserem Leben ist. Die sehen uns von außen, die sehen unser Verhalten, versuchen es einzuordnen und merken, aha, das geht ja immer in die eine Richtung bei dem. Die erkennen unseren Sinn. Gott erkennt unseren Sinn schon lange. Wir erkennen ihn oft als letztes. Den zu verändern, das ist keine Kleinigkeit. Das kann nur Gott. Aber wir können etwas beitragen. Im Folgenden kommen jetzt keine Gebote, so wie die 10 Gebote etwa, aber es kommen, na, ich sag mal, weisheitliche Ratschläge, gute Ratschläge, wie wir Gott ein bisschen helfen können. Was kann man zu diesem Veränderungsprozess beitragen? Sich immer nur auf eine Veränderung konzentrieren. Eine zur Zeit. Wer ehrlich Bilanz zieht, vielleicht habt ihr das gemacht, ich hoffe es, dass ihr euch in eurer stillen Zeit einmal Zeit genommen habt und so eine kleine Liste angefertigt habt für euch, da wo ihr Deformationen in eurem Leben entdeckt habt. Können Sünden sein, können Charakterschwächen sein, Abhängigkeiten. Da kommt oft ein ganzer Posten zusammen, vielleicht 10, 12, 15 Dinge. Vergebung gibt es für alles, und zwar für alles auf einmal. Und noch viel mehr Vergebung, als ihr euch vorstellen könnt. Auch für die Dinge, die euch noch verborgen geblieben sind, auf die ihr gar nicht gekommen seid. Denn im Römer 8, Vers 1 schreibt Paulus, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Nicht wer alle seine Sünden gefunden und bekannt hat, wird von Gott nicht mehr verurteilt, sondern wer in Christus ist, der wird nicht mehr verurteilt. Aber Veränderung, das ist eine andere Sache. Das ist schon ein anderes Kaliber. Wer versucht, alles auf einmal anzugehen, scheitert. Wir werden im Nachklang an den Gottesdienst die Möglichkeit haben, uns Baupläne anzuschauen, wie unser Umbau, unsere Renovierung aussehen kann. Das ist dort hinten ausgehängt. Und wenn man sich das so vorstellt, wenn man schon so vor Augen hat, wie am 1. Oktober diesen Jahres unser Gemeindezentrum aussehen wird, da staunt man. Das ist schon toll. Und Marianne lacht immer, wenn ich das sage, ich verstehe das gar nicht. Und ich bin voller Bewunderung für die, die so etwas planen können, die also so alles die Statik berechnen und dieses wahnsinnig Komplexe machen können. Ich bin nun auch ein Jahr mal auf der Bauschule gewesen und das Geheimnis dieses Genies ist, dieses Riesending, dieses Riesenkomplex, diesen Riesenkomplex aufzulösen in viele kleine einzelne Rechenschritte. Das ist das Geheimnis. Und es hat keinen Zweck, alles auf einmal anzugehen, sondern man muss es wirklich runterbrechen auf eine Sache zur Zeit. Also ist es eine gute Idee, in der persönlichen Zeit etwa folgendes Gebet zu beten. Herr, zeig mir, was du zuerst verändern willst, wenn wir diese Bilanz vor Augen haben und vielleicht entmutigt sind, von den vielen, vielen Punkten zu beten. Zeig du mir, was du zuerst verändern möchtest. Ist es mein Jähzorn? Ist es meine Furchtsamkeit? Ist es mein Kontrollzwang oder meine Arbeitssucht? Es ist eine gute Idee, sich die Liste anzuschauen und sich einmal folgende Frage zu stellen. Welche Eigenschaft wirkt sich eigentlich in meinem Leben am zerstörerischsten aus von all diesen Sachen? Und da anfangen. Da anfangen. Und sich nicht ablenken lassen und nicht anderes noch mit hineinnehmen zu wollen. Sogar Gott hat bei der Erlösung der Welt auch bei einem Volk angefangen. Und nicht nur bei einem Volk, bei einer einzigen Person, beim Abraham. Wenn Gott das schon so gemacht hat, wollen wir mehr als Gott? Das kann ich mir nicht vorstellen. So, zweiter Rat, sich immer nur auf einen Tag konzentrieren. Das ist auch so ein Zug, so ein geistliches Prinzip, das wir in der Bibel immer wieder antreffen, nicht dieses Denken in langen Zeiträumen, den ganz großen Wurf, so ein Plan, sondern Tag für Tag. Etwa in dem Gebet, das unser Herr uns gelehrt hat. Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Gib uns unser täglich Brot. Nur ein Tag ist im Blick. Immer nur ein Tag zur Zeit. Nichts gegen die großen Pläne. Aber wenn es uns nicht gelingt, den großen Plan runterzubrechen auf einen Tag, dann wird es ganz, ganz schwierig. Schon mal darüber gestolpert, dass wir so beten, nur für einen Tag. Warum nicht, was wir diesen Monat zum Leben brauchen? Weil Gott uns immer nur Kraft für einen Tag geben will. Das ist auch eine wichtige Schule, denke ich, für uns, dass wir es lernen, in der Abhängigkeit von ihm zu leben. Denn wenn wir beten, was wir dieses Jahr brauchen, das gibt du uns heute, dann könnte man ja auf den Trichter kommen, wir gewöhnen uns an, einfach ohne diese Erwartung, Gott hilft uns zu leben. Das wäre eine schlechte Sache. Quält euch, so sagt Jesus, quält euch also nicht mit dem Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Wie befreiend kann das auch sein? Wir haben heute zivilisationsbedingt die Tendenz, nicht nur alles auf einmal, sondern auch alles schnell haben zu wollen. Ganz, ganz schnell. Und in Wirklichkeit haben viele Menschen oft fast gar nichts. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns selbst zu entfalten. Und da gucken wir uns mal die Leute an. Kaum einer entfaltet sich selber, weil er kaum mit einer Sache fertig ist, dann fasst er schon die nächste an. Und er macht nichts so richtig fast, so richtig ganz. Das ist ein Zeichen unserer Zeit, 1000 Eisen im Feuer zu haben. Aber keins wird zu Ende geschmiedet. Also beten, Herr, heute möchte ich geduldig sein mit meinem Chef. Heute möchte ich mir keine Bilder oder Filme im Internet anschauen, die meine Ehe belasten können. Hilf mir heute, positiv zu sein und nicht negativ. Und am Ende des Tages stellt man vielleicht fest, eine Situation der Versuchung oder der Provokation, wo ich vor einem Jahr gnadenlos durchgefallen wäre, heute habe ich es geschafft. Boah. Und dann danken für die kleinen Fortschritte. Wir sind schließlich auch nicht an einem Tag so geworden, wie wir heute sind. Der dritte Punkt, sich auf Gottes Kraft konzentrieren. Das, was ich am allerliebsten mache, also wo ich auch am liebsten drüber predige, habe ich ja am Anfang gesagt. Die eigene Willenskraft bringt es nicht. Die gute Nachricht, Paulus schreibt in seinem Philipperbrief, allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Er ist kein Genie, der Paulus. Er ist kein Ausbund an Willenskraft, sondern er sieht es als Geschenk an. Sich auf die angestrebte Veränderung konzentrieren, nicht auf das Problem. Richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Ich fand, das war ein guter Vers, der das unterstreicht, diesen Punkt. Aber ich fand auch, dass der Wochenspruch uns dabei eine Hilfe sein kann. Wer seine Hand an den Pflug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, so hieß es, so haben wir es gehört. Dinge zu verdrängen ist nicht gut, das ist ja ganz klar, da reden wir gerne und oft darüber. Nur nicht verdrängen, nur nicht unter den Teppich kehren, denn sonst verdrängen uns die Ängste, die uns so versteckt doch begleiten. Es ist gut, sich einmal diese Ängste bewusst zu machen, sich einzugestehen, Bilanz zu ziehen. Ja, ich habe Menschenfurcht. Ja, das ist der rote Faden vielleicht in meinem Leben. Aber dann muss auch der Punkt kommen, an dem ich den Gedanken an Menschenfurcht loslasse. Was passiert, wenn ich mir ständig sage, ich habe keine Menschenfurcht mehr, ich habe keine Menschenfurcht mehr? Richtig, die Menschenfurcht bestimmt nach wie vor mein Leben. Das bringt nichts, immer nur an das Negative zu denken. Sicher, Gott möchte mich befreien, aber da stehe ich ihm dann im Wege und das sollte ich nicht. Auf was man sich konzentriert, das bestimmt mein Leben. Wer sich auf das Böse konzentriert, dessen Leben wird vom Bösen beherrscht. Wer sich auf das Belanglose konzentriert, der hat ein belangloses Leben. Wer sich auf die Vergangenheit konzentriert, wird von der Vergangenheit beherrscht. Aber wer sich auf die angestrebte Veränderung konzentriert, der hat aufgehört, Gott im Wege zu stehen. So möchte ich es ausdrücken. Wer Jesus angenommen hat, der ist eine neue Schöpfung. Ihr hattet Gelegenheit dafür gehabt, vor zwei Sonntagen, gell? Den dritten hattest du. Der ist eine neue Schöpfung. Er hat eine neue Identität. Und er kann nicht mehr sagen, ich bin nun mal harmoniesüchtig, das ist nun mal meine Natur. Der kann sagen, ich bin in Christus. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Er hat einen Plan für mein Leben. Er möchte mir Mut geben und Zuversicht. Sich auf die Taten konzentrieren, nicht auf die Gefühle. Wir lassen uns oft von unseren Gefühlen leiten. Sehr oft tun wir das, was unsere Gefühle uns sagen. Und das ist die Wurzel von ganz viel Leid und Elend. Die führen uns leider oft nicht in die richtige Richtung. In der Zeit zwischen 15 und 20, ihr wisst, die Zeit, wo ich mich daran gewöhnt habe, in Gottesdienst zu gehen, eigentlich immer noch eine lange Zeit, um sich so an sowas zu gewöhnen, gell? Aber gut, so war es. In dieser Zeit, 5 Jahre, habe ich mich oft nicht danach gefühlt, in den Gottesdienst zu gehen. In dieser Zeit litt ich oft unter depressiven Verstimmungen und vor allen Dingen hatte ich keine Lust auf die Begegnung nach dem Gottesdienst. Vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen, auch ganz bestimmt. Braucht gar nicht mal zu nicken, also ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich habe mich nicht danach gefühlt und ich bin trotzdem hingegangen. Und das hat sich als Segen herausgestellt in meinem Leben, denn irgendwann sind auch die depressiven Stimmungen vergangen. Heute habe ich kein Problem mehr damit. Man muss nicht alles aus Freude oder Begeisterung tun. Vor allem sollte man nicht darauf warten, dass Freude und Begeisterung sich einstellen und dann das Richtige tun. Da kann man unter Umständen lange warten. Manchmal ist mir nicht danach, meine Joggingklamotten anzuziehen und loszurennen. Ah, die Pizza hat so gut geschmeckt und es ist alles noch so schwer im Bauch. Und dann laufe ich trotzdem los. Und das Wunderbare ist, der Trainingseffekt stellt sich ein, egal ob ich Lust hatte zum Laufen oder nicht. Ich merke, dass es meiner Form gut tut. Sich auf Menschen konzentrieren, die mir helfen. Also das haben Claudia und Jutta gemacht, praktiziert, sich auf solche Menschen zu konzentrieren. Jemand hat mir gesagt, den Punkt musst du rausnehmen aus deiner Predigt, weil da könnte man den falschen Schluss rausziehen, man muss selektiv sein mit seinen Beziehungen. Das ist nur in gewisser Weise wahr. Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen, positiv gefasst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch umgeben mit Menschen, die uns vorwärts bringen. Auf sie achten. Fakt ist, dass der Umgang mit Menschen uns prägt. Im Guten wie im Bösen. Noch ein Spruch, steht sogar in der Bibel, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Also sich nicht konzentrieren auf Menschen, die uns hemmen. Aber das kann vielleicht bedeuten, das sind 2 oder 3 Menschen in unserem Umfeld, wo wir wissen, die werfen uns zurück. Die werfen uns zurück. Dann ist es gut, einmal auf diesen Kontakt zu verzichten für eine Weile. Ich möchte sehr dazu raten. Jesus will alle Völker zu seinen Jüngern machen und er hätte das auf individueller Basis machen können. Jeder für sich, ein Christ, wir haben ja die Bibel, da haben wir alles, was wir brauchen, oder? Sehr bewusst hat Jesus einen anderen Weg gewählt. Jünger sind Leute, die immer bei Jesus sein wollen, weil sie seine Nähe lieben. Das geht aber nur in Gemeinschaft. So hat Jesus das gewollt, beabsichtigt und gemacht. Ich will bauen meine Gemeinde, sagt er. Jesus hat sie von Anfang an zusammengestellt. Die Apostel, später die Gemeinde. Die Apostel waren auf ihren Reisen gezwungenermaßen ziemlich allein, aber er hat sie 2 und 2 ausgesendet. Guck mal in die Apostelgeschichte, die Apostel, wie die losziehen, nie allein. Immer mit mindestens einem Gefährten dabei. Wir sind auf der Reise durchs Leben und keiner sollte alleine reisen. Christsein ohne eine Gemeinschaft, die prägt, das ist bei Gott nicht vorgesehen. Und der allerletzte Punkt, sich auf kleine Fortschritte konzentrieren statt auf Perfektion. Das geht auch so gegen eine Charakterschwäche bei ganz, ganz vielen, fast allen unter uns, dass wir so einen Perfektionismus in uns tragen und denken, es muss doch richtig klappen. In uns allen steckt ein kleiner Perfektionist. Jeder Baptist ein Perfektionist, könnte man sagen. Ja, früher sagte man, jeder Baptist ein Missionar, aber auch das andere stimmt. Ein Christ raucht nicht, hat keine Alkoholprobleme, ist immer besonnen, dabei brennt im Geist. Die Nachbarn reden in höchsten Tönen von ihm, es sei denn, wenn er evangelisiert, dann zünden sie sein Haus an, aber ein richtiger Christ, der nimmt das natürlich wie ein Mann hin. Seine Ehe ist übrigens immer harmonisch. Ja, das ist vielleicht so ein Bild, das man so in sich trägt, tief drin. Und wenn irgendwo, in irgendeinem Bereich, irgendetwas nicht stimmt, dann gleich Alarm und dann muss gleich gelöscht werden. Der innere Perfektionist stellt uns sehr oft ein Bein. Wir brauchen nämlich viel Ermutigung auf dem Weg der Veränderung, aber der Perfektionist ermutigt nicht. Der Perfektionist kennt nur eine Platte, nämlich Entmutigung. Wenn wir die kleinen Fortschritte nicht sehen, dann bekommen wir keine Ermutigung und wir werden, Prophetie, einknicken. Wir werden einknicken. Der innere Perfektionist ist nicht Gott, ist nicht der Heilige Geist. Er ist ein Teil von uns. Er verklagt uns oft, aber Gott verklagt uns nicht, wenn wir in Christus sind. Wir sind noch lange nicht vollkommen. Und trotzdem freut sich Gott über uns, wenn er uns sieht, wenn er mit uns zusammen sein kann. Gott verändert uns allerdings nicht, wenn wir nicht völlig bereit sind dazu, wenn wir uns darauf freuen. Glücklich sind, die sich sehnen nach der Gerechtigkeit und Gott wird ihre Sehnsucht stillen. Amen.